Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris, zurück aus dem Urlaub, frisch erholt, und wir machen direkt wieder einen Ausflug raus aus Arkham und ab nach Mittelerde. Keine Angst, damit meine ich nicht die neue Show auf Amazon, sondern das Spiel Der Herr der Ringe Reise durch Mittelerde aus dem Hause Fantasy Flight Games. Aber bevor es losgeht, blicken wir noch ganz kurz auf die vergangenen Fälle zurück. Da gibt es nämlich noch einiges zu sagen. Wir beginnen wie üblich mit einem Blick in den Arkham Advertiser, was es da so Neues gibt. Und so richtig neu ist es jetzt gar nicht mehr, aber ich möchte nochmal kurz auf den Artikel von MJ Newman zum aktualisierten FAQ hinweisen, welchen man auf der Homepage von Fantasy Flight Games durchlesen kann. Diesen Artikel habe ich im letzten Fall nicht erwähnt. Da haben wir uns quasi nur das FAQ angeschaut, die Aktualisierung. Aber der Artikel bietet nochmal einige interessante Einblicke in die Beweggründe, warum unterschiedliche Änderungen unternommen wurden. Gerade Änderungen wie die Einführung des Limbo oder das Erklären des Wechseln von Slots dienen eigentlich hauptsächlich dazu, Unklarheiten aus der Welt zu räumen und Dinge genau zu definieren. Zum Beispiel auch mit der silbernen Regel, dass man bei einem direkten Widerspruch einer Spielerkarte mit einer Begegnungskarte die Begegnungskarte gewinnt. Ja, das wird... Ich weiß nicht, wie oft das zur Anwendung kommt, aber wenn doch, ist sie eben sehr hilfreich. Also das sind alles so Klarstellungen, aber es gab noch ein paar interessante Kommentare in dem Artikel zur Tabu-Liste, wo ich mir hier jetzt mal ein paar Dinge rausgesucht habe, die ich interessant finde. Insbesondere eben zu den Ermittlern Lola Hayes und zu Mandy Thompson. Das fand ich recht spannend. Dann gab es noch einen Kommentar zur Flöte der äußeren Götter, den ich auch ganz interessant fand. Vielleicht fangen wir damit an. Also MJ Newman hat geschrieben, ich habe es mal aus dem Englischen übersetzt: Ich will ehrlich sein, der Grund, warum diese Karte so XP-hungrig ist, ist, dass wir ein paar wilde Playtests mit dieser Karte hatten und ich nervös wurde. Manchmal ist es schwer zu sagen, wo die wahre Stärke einer Karte liegt, bis sie veröffentlicht wird. In dieser neuen Version wurden die Kosten einfach halbiert, indem das Schlüsselwort außergewöhnlich entfernt wurde, was sie viel spielbarer macht, wenn sie immer noch eine Karte der höheren Stufe ist, wo sie auch hingehört. Also, war doch ein bisschen teuer, die Flöte, aber wurde jetzt korrigiert. Und die war deswegen zu teuer, weil sie nicht genau wussten, wie stark ist sie denn jetzt wirklich. Fand ich ganz interessant. So. Ja, interessant ist natürlich auch, was zu Lola Hayes und der Identitätskrise geschrieben worden ist. Lola ist schon seit einiger Zeit eine etwas unterlegene, aber dennoch beliebte Ermittlerin. Mit einem viel größeren Kartenpool, aus dem sie schöpfen kann, hat ihre Stärke im Laufe der Zeit sicherlich zugenommen. Aber wir haben immer noch das Gefühl, dass Lola in die Rolle hineinwachsen kann, die wir ihr zugedacht haben. Nichtsdestotrotz wollen wir uns hier sehr zurückhalten, da wir sie nicht komplett umgestalten wollen. Daher haben wir drei kleine Änderungen an ihrer Ausrüstung vorgenommen, um sie sanft in die von uns gewünschte Richtung zu lenken. Erstens haben wir ihre erzwungene Fähigkeit auf die Rückseite ihrer Karte als zusätzliche Einrichtung verschoben, was sie in eine Reihe mit ähnlichen Ermittlern stellt und uns erlaubt, eine zusätzliche Textzeile auf ihrer Vorderseite unterzubringen. Eine Aktion, die es ihr erlaubt, die Rolle zusätzlich zu wechseln, ohne Gelegenheitsangriffe zu provozieren, und zwar ohne Limit. Ja, also das hilft, denke ich, schon, ne? Sie besitzt immer noch ihre ursprüngliche Fähigkeit, die Rolle zu wechseln, als eine kostenlos auslösbare Fähigkeit. Aber jetzt hast du eine Notfalloption, die es dir erlaubt, die Rolle erneut zu wechseln, wenn du es unbedingt brauchst, auf Kosten einer deiner kostbaren Aktionen. Dadurch bleibt ihre Stärke in etwa auf dem gleichen Niveau wie zuvor, aber die Obergrenze ihrer Fähigkeiten wird etwas gesenkt, da man sich nicht mehr komplett in die Ecke stellen kann. Die größere Änderung betrifft ihre Schwäche Identitätskrise. Ja, stimmt, da bin ich auch der Ansicht, ne? Durch die nur noch eine Karte ihrer aktuellen Rolle aus ihrer Hand oder ihrem Spielbereich abgeworfen wird, statt aller Karten, die sie kontrolliert. Seien wir ehrlich, diese Schwäche war lähmend und vielleicht der Hauptgrund, warum Lola-Spieler mitten in der Nacht erschrocken aufwachen. Diese Version von Identitätskrise ist viel angenehmer, wenn sie immer noch zwei Kopien in ihrem Deck hat und die Fähigkeit behält, sich im entscheidenden Moment mit dir anzulegen. Wir hoffen, dass die kleinen Änderungen an Lolas Ermittlerkarte in Verbindung mit ihrer erfrischenden Version ihrer Schwäche Lola endlich zum Strahlen bringt. Ja, also, sie wollen Lola ein bisschen ins Spiel zurückholen, was Lola, denke ich, auch nötig hat. Das mit der zusätzlichen Aktion ist, glaube ich, ganz nett, aber das wird es nicht rausreißen. Aber die Schwächung der Schwäche, Identitätskrise, Ich denke, das hilft dir sehr. Also, dass man wirklich alle Karten, die man kontrolliert, abwerfen muss, ist ja einfach. Das ist ja furchtbar. Ja? Also, das war tatsächlich ein ziemlicher Minuspunkt von Lola. Das ist jetzt viel besser geworden. Also, ich glaube, damit kann man jetzt arbeiten. Und damit sollte Lola jetzt auch gut ins Spiel finden. Vielleicht jetzt die Zeit, Lola doch mal auszuprobieren. Ich bin gerade am Überlegen, in welchem Set Lola nochmal rausgekommen ist. Das war der Pfad nach Carcosa, ne? Da ist ja die überarbeitete Version, also das neue Format, das neue Veröffentlichungsformat, ja schon draußen. Da ist noch die alte Version drin, das heißt, wahrscheinlich kriegt man nicht so einfach jetzt eine neue Karte, wo die überarbeitete Lola drauf ist. Na gut, muss man sich halt ausdrucken, irgendwie. Gut, und zu Mandy Thompson haben sie nur noch geschrieben und Mr. Rook. Und nun das Gegenteil. Mandy ist schon seit langem ein Diskussionspunkt, den wir durch die Verwendung von Tabus für ihre Klammerkarten zu lösen hofften. Wir glauben jedoch, dass es an der Zeit ist, eine Änderung an Mandy selbst vorzunehmen. Ja, das ist es wahrscheinlich. Da wir der Meinung sind, dass ihre Fähigkeit an der richtigen Stelle sitzt, haben wir uns dafür entschieden, stattdessen ihre Deckbauanforderungen zu ändern. Dieses Tabu ändert Mandys Deckgrößenoption so, dass sie ein 50-Karten-Deck nehmen muss. Wenn ihr Mandy mit einem 30- oder 40-Karten-Deck spielen wollt, könnt ihr wie immer die Tabu-Liste ignorieren. Wir sind ja auch der Meinung, dass das 50-Karten-Mandy-Deck ihr unglaubliches Kombo-Potenzial ausgleicht und die Spieler vielleicht sogar dazu ermutigt, sie eher in einer unterstützenden Rolle einzusetzen. Ja, in diesem Zuge haben sie eben auch Mr. Rook verändert. Aber ja, also ich denke, das ist eine sinnvolle Änderung, dass man hier, also mit der Schnelligkeit, wie Mandy durchs Deck düst, ja, und wenn sie dann nur ein 30-Karten-Deck hat, das war halt schon ein bisschen unfair. Jetzt mit einem 50-Karten-Deck, das passt dann wahrscheinlich besser zu ihr. Ich denke, so war es ursprünglich vielleicht auch mal gedacht. Und da kann man vielleicht dann doch, also das gibt dann eher dieses Bild von dem Werkzeugkasten Mandy, ja, die eben ein großes Deck hat mit vielen Optionen und man kann das Deck halt nach jeder Option durchsuchen, wenn man sie eben braucht. Ja, also ich denke, das passt schon. Also die Sachen wollte ich jetzt nochmal erwähnen. Wie gesagt, es steht noch mehr in diesem Artikel auf Englisch eben. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Ist immer interessant, was die Entwickler dazu sagen, wenn sie eben entsprechende Änderungen vornehmen. Aber es gibt natürlich noch eine größere Nachricht im Arkham Advertiser, die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die Ermittlererweiterung von der neuen Kampagne Die Scharlachroten Schlüssel ist draußen unverfügbar. Es gibt also neues Futter für alle Arkham-Spieler. Bei den Spoilern habe ich mich ja wie erwähnt etwas zurückgehalten. Da gab es quasi bis zur letzten Minute ständig Neues. Ich brauche aber nichts. Wir hätten dann jetzt quasi jede Karte nur doppelt gemoppelt behandelt, weil wir uns natürlich die neue Erweiterung dann auch im Detail anschauen werden. Und na, insgesamt wurden, glaube ich, 75 Karten gespoilert, also schon ein großer Teil. Und da hätten wir wirklich vieles doppelt behandelt. Und jetzt haben wir das gesamte Bild und schauen uns dann natürlich auch alles genau an. Ja, von daher, freut euch also bald auf neue Fälle zu den scharlachroten Schlüsseln. Da müsst ihr nicht mehr lange warten. Meine Ermittlererweiterung ist bestellt und auf dem Weg, habe ich heute erfahren. Also das geht bald los. Vielleicht noch nicht nächste Episode, mal gucken, wann wir damit anfangen. Jetzt haben wir uns doch lange mit am Rande der Welt beschäftigt und jetzt geht es schon weiter mit der neuen Kampagne. Mal schauen, vielleicht machen wir noch ein, zwei Fälle mit was anderem, bevor es dann wieder mit Karten losgeht. Ja, doch, bevor es dann soweit ist, wir blicken nochmal in den Briefkasten. Dabei finden wir eine Nachricht von Diddy. Er schreibt über den letzten Fall mit Diana Stanley vor dem Schwarzen Thron. Du hast bei 5756 leider einen Fehler gemacht. Du kannst mit dunkle Erkenntnisse Dianas Schwäche schreckliches Geheimnis nicht aufheben, weil schreckliches Geheimnis nicht aufgehoben werden kann. Du hättest den Horror von schreckliches Geheimnis auch mit Existenzverleugnen ignorieren können, weil ignorieren nicht das gleiche ist wie aufheben. Weiter viel Spaß in deinem Innsmouth-Urlaub und silberlogische Grüße. Ja, da hat er natürlich vollkommen recht. Der Fehler tut mir natürlich leid. Nach einer Stunde ist er mir passiert, also knapp einer Stunde. Ja, so großartig das Spiel Arkham Horror auch ist, die Vielzahl an Regeln und zu beachtenden Dingen, die auf Karten stehen, machen es irgendwie fast unmöglich, komplett fehlerfrei zu spielen. Insbesondere nebenbei noch reden muss und darauf aufpassen, dass man auch alles so erklärt, dass man es vielleicht verstehen kann. Ja, dann gehört so ein Fehler wahrscheinlich dazu. Naja. Wir haben gerade letzten Szenarien sehr viel Spaß gemacht und das Finale war so spannend, ja, dass ich hier nichts bereue, aber Hat er natürlich recht, da ist mir ein Fehler passiert. Ja, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, auf jeden Fall. Ja, kann ich jetzt nicht mehr viel ändern. Aber ja, trotzdem, man lernt ja nie aus. Genau. Ja, die Gelegenheit möchte ich dann noch nutzen für einen kleinen Rückblick auf Dianas Weg durch den gebrochenen Kreis. Einen ausführlichen Blick auf die Kampagne der gebrochenen Kreis werden wir noch werfen, aber vielleicht ein kurzes Fazit. Zuerst einmal aber die Frage an euch. Hat es euch denn gefallen? Also ich meine, die Zuhörerzahlen sprechen ihre eigene Sprache. Die sind natürlich deutlich geringer als bei anderen Fällen, ist mir schon klar. Aber generell habt ihr an sowas Interesse? Ja? Findet ihr sowas grundsätzlich interessant? Und viel wichtiger, was müsste anders sein, damit ihr es vielleicht noch spannender findet? Also ich würde mich da sehr über euer Feedback freuen, beispielsweise auf Facebook, wie der Didi mich da kontaktiert hat, oder auf aktenzeichenarkham@gmail.com. Könnt ihr mir auch sehr gerne schreiben. Und ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir sagt, was müsste denn passieren, damit so ein Playthrough wirklich noch spannender ist zu hören. Und ob wir sowas überhaupt jemals wieder machen sollen. Wenn wir das jemals wieder machen sollten, dann aber mit einem sinnvollen Deck. Also witzig, die Idee auch war, vielleicht einen eigenen Hexenzirkel zu gründen. Als gedachter Mittelfinger an die Silberloge der Dämmerung. So schlecht hat das Deck am Ende funktioniert. Also irgendwie waren nie ausreichend Ressourcen da. Es hat auch zeitlich und kostenmäßig nie hingehauen, Diana Esperance zum Beispiel mal auszuspielen oder auch Olive McBride. Sie waren einfach nicht so wesentlich für die Funktion des Decks, dass ich sie unbedingt hätte ausspielen müssen. Und dann waren die Szenarien doch zu knackig und zu knapp, als dass man sie einfach so spaßeshalber hätte mal spielen können. Ja, also nächstes Mal bauen wir ein gescheites Deck. Das war jetzt ein bisschen, eher ein thematisches Deck, nennen wir es mal so. Ja, zur Kampagne selber. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, hatte ich gerade bei den ersten Szenarien eher Verhaltensspaß. Also das Einstiegsszenario finde ich noch ganz witzig. Aber dann, ja, finde ich diesen Beobachter einfach einen Ticken zu nervig, wenn ich ehrlich bin. Passt natürlich thematisch schon super rein in die Kampagne, aber dass man ihn nicht loswerden kann, was ja wahrscheinlich Sinn des Ganzen ist, nervt mich einfach ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Naja, aber als dann am Ende diese Nervbacke quasi weg war, hat mir die Kampagne dann auch deutlich mehr Spaß gemacht. Also diese Pandemic-Verschnitt-Szenario, das fand ich eigentlich ganz witzig. Und das letzte Szenario vor dem Schwarzen Thron ist natürlich auch super gut. Also die beiden letzten Szenarien waren ein echtes Highlight für mich. Die retten es immer so ein bisschen für mich, die Kampagne. Mittlerweile habe ich auch die Geschichten aus dem Hexenhaus, und Träume aus dem Hexenhaus gelesen. Und man muss schon sagen, dass die Kampagne und auch das Szenario fangen die Atmosphäre der Geschichte schon gut ein. Von daher ist es schon ganz cool gemacht. Das bezieht sich schon sehr darauf. Aber, ich glaube, das ist einfach eine persönliche Sache. Wenn ich Dinge nicht loswerden kann, die mich nerven, dann nerven sie mich halt. ein persönliches Problem, würde ich sagen. Naja, aber die Kampagne schauen wir uns zum späteren Zeitpunkt dann nochmal genauer an. Das war jetzt, die Kampagne war von daher auch für mich spannend, weil es tatsächlich meine erste Solo-Erfahrung war. Ist dann schon ein ganz besonderes Erlebnis, so, ja, mal auf sich allein gestellt zu sein und auch das Gegnermanagement und das Hinweise finden, alleine übernehmen zu müssen. Das ist ganz anderes, als wenn man jetzt zum Beispiel zu zweit spielt, wo sich dann jeder auf eine Sache spezialisieren kann, das heißt einmal aufs Hinweise finden und einmal auf das Gegnermanagement. Das war jetzt hier eben ganz anders. Ich denke, ja, gerettet hat uns hier sicherlich der geupgradete sechste Sinn. Das ist halt bei den Mystikern ganz gut, die sind da eigentlich recht flexibel. Der sechste Sinn war einfach unglaublich effizient und hat uns hier ziemlich vorangebracht. Wahrscheinlich war es die beste Karte in meinem Deck. Ja. Aber ja, da können die Mystiker natürlich schon aus einem guten, ja, aus einer guten Auswahl von Karten schöpfen. Und ich glaube, so oft wie der abgegradete sechste Sinn uns da die Hinweise geholt hat, war die beste Karte im Deck. Ja. War mal interessantes Solo zu machen. Also ich denke, es hat schon Spaß gemacht und ich denke irgendwann, vielleicht nicht im Podcast, aber für mich allein werde ich bestimmt nochmal eine Solo-Kampagne starten. Ja, für Hofo möchte ich auch nochmal das Tarot-Deck, das aus der Rückkehr-Zu-Box kam. Die fand ich auch super gut, auch wenn ich sie, glaube ich, bei einem Szenario mal so ein bisschen vergessen habe. fand ich die eigentlich ganz cool. Also A, sind sie sehr schön gemacht und bringt nochmal so einen kleinen Twist mit in die Kampagne. Sie sind ein bisschen umständlich in der Handhabung, muss man einfach nochmal mit etwas jonglieren. Aber eine coole Ergänzung. Thematisch passt es halt auch super zur Kampagne, also echt gut gemacht. Die Rückkehr-Zubox für den gebrochenen Kreis kann ich hier nur empfehlen. Also ich denke, von allen Rückkehr-Zuboxen durch das Tarot-Deck wahrscheinlich die Box, die sich am meisten lohnt. Ja, atmosphärisch passt es wie gesagt sehr gut. Und man hat ja auch viele Möglichkeiten, diese Tarotkarten in seine Kampagne zu integrieren. Ob man es jetzt so macht wie ich, dass man eben immer das, was angezeigt wird, abwechselnd positiv und negativ nimmt, ist ja eine Option. Aber da kann man auch sich unterschiedliche Konstellationen vorstellen. Naja, insgesamt hat es mir trotzdem Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, bitte sagt mir, wie ihr es fandet und was man noch besser machen kann. Ja, aber kommen wir nun zum aktuellen Fall, dem Ausflug nach Mittelerde. Was soll das? Ist das nicht ein Podcast über Themen rund um Arkham Horror? Na klar, ja, aber heute wagen wir einen Blick über den Tellerrand. Im Wesentlichen kommt der Fall so zustande, dass ich eben ein großer Fan von Willen des Wahnsinns bin. Das kam vielleicht schon rüber, damals in der Episode mit dem Sebastian oder ja, mit Christine. Das Spiel macht mir einfach einen riesig Spaß. Ja? Die Interaktion mit der App ist cool und die Szenarien sind super. Mit toll gestalteten Spielbrettern und ja, interessanten Geschichten, die dahinter stecken. Also ein geniales Spielerlebnis. Nur gibt es eben ein Problem. Es kommen keine neuen Erweiterungen mehr für die Willen des Wahnsinns heraus. Und der Wiederspielwert, obwohl er da ist, weil sich immer so ein bisschen was ändert, ist er eben doch begrenzt. Also irgendwann hat man dann doch alles gesehen und alles geschafft. Und ja, dann ist der Wiederspielwert eigentlich weg. Ja. Da ist das ein bisschen anders bei Arkham Horror durch den Deckbau-Aspekt. Ja, da kommt einfach nochmal eine zusätzliche Komponente rein, die den Wiederspielwert deutlich erhöht. Aber das hat man eben beim Willen des Wahnsinns nicht. Und was macht man jetzt? Also mir mangelte es an Nachschub und hier kommt jetzt das Spiel der Herr der Ringe Reise durch Mittelerde ins Spiel. Mit dem Lovecraftschen Arkham Horror Universum hat das natürlich nichts zu tun, aber das Spielprinzip ist eigentlich einigermaßen ähnlich zu dem von Willen des Wahnsinns. Also es gibt eine App, welche die Geschichte erzählt und Interaktion mit dem Spielbrett ermöglicht. Es gibt eben Spielbrett, das sich nach und nach aufbaut. Und es ist auch ganz schön knackig, also nicht so einfach das Ganze. Und ja, das hat mich so ein bisschen dazu geführt, das mal auszuprobieren. Und das war jetzt der Hintergrund, warum wir uns heute mal die Reisen durch Mittelerde anschauen. Direkt eine Spoilerwarnung natürlich hinterher. Ich kann jetzt nicht garantieren, dass ich den einen oder anderen kleinen Spoiler verrate. Das Spiel ist auch schon eine Weile draußen. Also, ja, ich versuche mich zurückzuhalten mit Spoilern, aber vielleicht gibt es dann doch den einen oder anderen. Verzeiht mir bitte, wer gar nicht gespoilert werden möchte und das Spiel komplett unbefangen genießen möchte, der sollte dann vielleicht doch zu einem späteren Zeitpunkt wieder zuhören. So, aber jetzt, was ist der Herr der Ringe Reise durch Mittelerde? Der Herr der Ringe Reise durch Mittelerde ist ein kooperatives Spiel für 1 bis 5 Spieler. Also man kann es auch gut alleine spielen, muss ich sagen. Habe ich auch mal probiert. Während einer Partie begibt sich eben eine Gruppe von Helden auf eine ja, gefährliche Reise durch Mittelerde. Also eine riesige Fantasy-Welt, wie man sie aus Herr der Ringe kennt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass alle der Herr der Ringe kennen, die diesen Podcast lauschen. Hoffe ich mal. Wenn nicht, kaufen und lesen, kann ich nur empfehlen. Ist wirklich ein gutes Buch, ja. Wie auch immer. Oder auch die Filme schauen, die Filme sind auch sehr gut. Also im Spiel jetzt gibt es 6 Helden, welche ihr auswählen könnt. Also wer die Bücher kennt, kennt Aragorn, Bilbo, Legolas und Gimli. Die sind dabei und dann gibt es noch Beravor und Elena. Ja, die ersten 4 sind wohl jedem bekannt. Die letzten beiden sind neue weibliche Charaktere, die man so eben bisher nicht kannte. Aber gut, eben jetzt dabei sind. Jeder Charakter hat seine eigenen speziellen Fertigkeiten und also beispielsweise Legolas hat Legolas-Fertigkeiten, ne? Und jeder Charakter hat noch eine Klasse, welche einem nochmals weitere Fertigkeiten eröffnet. Also Legolas ist, glaube ich, der Jäger. Genau, dann hat er eben noch Jägerfertigkeiten. Im Laufe der Kampagne entwickelt man dann seinen Charakter weiter. Also das Spiel hat eine Kampagne, die man durchläuft. Das ist nicht so, dass es nur einzelne Szenarien sind, sondern eine durchgehende Kampagne von, glaube ich, 11 Szenarien. Und hier während des Szenarios kann man eben seine Fertigkeiten und seine Gegenstände weiter aufleveln oder upgraden. Genau. Damit hat man zu seinem Helden eine viel stärkere Bindung, als dies bei Willen des Wahnsinns der Fall ist. Da muss ich sagen, finde ich das Spielerlebnis jetzt nicht so grundsätzlich unterschiedlich, ob ich jetzt, Agatha Crane oder Lily Chen spiele. Klar, so ein bisschen, aber im Wesentlichen, man hat den Charakter nur für ein Szenario und bekommt da irgendwelche Gegenstände zugewiesen, von denen man nicht weiß, wie das zustande kommt. Hier hat man doch eine sehr viel stärkere Bindung zu seinem Helden, was ein cooler Aspekt ist. Ja. Dadurch, dass man den selber weiterentwickelt, ist es schon baut man schon eine Bindung auf zu seinem Charakter. Wie gesagt, es ist eine Kampagne über 11 Szenarien. Und wenn man mal ein Szenario verliert, ist es meistens auch nicht schlimm. Also wir haben schon viele Szenarien verloren. Aber die Kampagne schreitet dann trotzdem voran. Also wenn man das letzte Szenario verliert, dann ist es natürlich schlecht. Aber ansonsten geht es immer weiter. Hat aber vielleicht im nächsten Szenario einen gewissen Nachteil oder verdient halt einfach weniger Erfahrungspunkte. Das macht sich schon irgendwann bemerkbar, wenn man seine Waffen und Gegenstände und Fertigkeiten nicht so gut upgraden kann. Das heißt, man sollte nicht immer verlieren, glaube ich, sonst hat man es schon irgendwann schwer. Aber, wer also Kampagnen mag und lieber eine Kampagne spielt, das sind immer nur einzelne Szenarien, ist hier eigentlich ganz gut aufgehoben. Ja, wie Willen des Wahnsinns wird das Spiel zusammen mit einer App gespielt. Diese protokolliert auch euren Kampagnenfortschritt, eure verdiente Erfahrung, die Upgrades, die ihr ausgewählt habt, welche Vorteile ihr euch erarbeitet habt. Das wird alles gespeichert. Man muss also nicht selber Buch führen, was schon eine sehr große Erleichterung ist. Also funktioniert wirklich super, man muss sich keine Gedanken machen, was habe ich jetzt, man muss da jetzt nicht aufschreiben, was man sich da alles verdient hat. Man geht einfach rein, klickt sich durch, was man alles schon hat und stellt sein Deck eben zusammen. Und ja, super praktisch. Ansonsten funktioniert die App während den Szenarien ähnlich wie bei Willen des Wahnsinns. Ja, wenn man sich bewegt auf ein noch unentdecktes Gebiet, werden eben neue Gebiete aufgedeckt. Man interagiert mit interessanten Punkten oder mit Personen, die man eben auf diesem Spielbrett trifft. Kämpft mit Gegnern, wobei die App natürlich auch hilft. Und dann macht euch die App in der Schattenphase, dem Äquivalent zur Mythosphase bei Willen des Wahnsinns, das Leben schwer. Ja. Eine Leiste zeigt euch an, es gibt im oberen Bereich noch eine Leiste, wie viel Bedrohung bereits gesammelt wurde, ab wie viel Bedrohung das Szenario scheitert. Also jeder Gegner auf dem Spielfeld oder jedes unentdeckte Feld geben Bedrohungspunkte in der Schattenphase. Das heißt, sie füllen diese Bedrohungsleiste schneller und es wird direkt angezeigt, wie viel Bedrohung in einem ganzen Szenario quasi verkraftbar ist. Und wenn dieser Grenzwert erreicht ist, dann scheitert das Szenario. Das macht es ein bisschen einfacher als Willen des Wahnsinns, bei denen man eigentlich nur indirekt erraten konnte, wann es jetzt wirklich Schluss ist. Habe ich jetzt noch eine Runde? Habe ich jetzt keine Runde mehr? Das war manchmal so ein bisschen schwierig zu erraten, aber hat ein bisschen Spannung natürlich auch reingebracht. Hier sieht man direkt, wann es vorbei ist. Ne? Kann eben entsprechend ein bisschen besser planen. Ja, zum Spielbrett. Das ist zusammengesetzt aus einzelnen Platten, wie auch bei Willen des Wahnsinns, aber man hat eben so einen Satz aus Platten, der ein bisschen fummelig zu handhaben ist, wenn ich ehrlich bin, welche dann in den meisten Szenarien noch wiederverwendet werden. Also man hat Platten, die quasi Außenbereiche darstellen und man hat Platten, die Höhlen darstellen und dann hat man noch zwei große Platten für Kampf- oder Rätselszenarien, die also in einem Haus oder sowas ähnlichem stattfinden, die sehr simpel gehalten sind und jetzt nicht gerade schön gestaltet sind. Ja, also man muss sagen, das Spielbrett finde ich ein bisschen eine Schwäche von dem Ganzen. Das war bei Willen des Wahnsinns schon immer sehr schön gestaltet, klar. Oft waren es Häuser, aber man hat dann Sachen gehabt, wie zum Beispiel bei der 10-15 nach Arkham, wo man dann so einen Spielplan hatte, der eben einen Zug dargestellt hat. Oder man hat diese Dschungeltempel gehabt, in der Pfad der Schlange oder man hatte eben hier diese Straße mit diesem Karnevalsumzug. Das war schon sehr abwechslungsreich. Das fehlt jetzt hier so ein bisschen. Man hat eben eigentlich immer die gleichen Stücke, aus denen sich die Karten zusammensetzen. Das heißt, man sieht das dann schon sehr oft. Das ist ein bisschen schade. Irgendwo verständlich. Die Box ist auch nur endlich groß. Und der Platz ist für die Figuren schon verwendet, sage ich mal. Da sind sehr viele schöne Figuren drin. Ja, aber ein deutlich weniger abwechslungsreiches Spielbrett als Willen des Wahnsinns und etwas fummelig, wenn man schon viele kleine Plättchen hat, die man da irgendwie handhaben muss. Das ist vielleicht ein bisschen nervig ab und zu. Also das Spielbrett, würde ich sagen, ist wirklich ein kleiner Nachteil von diesem Spiel. Was dafür ein Pluspunkt ist, ist die Spielmechanik. Die ist schon ähnlich wie ein Willen des Wahnsinns, aber hat so ein paar Verbesserungen drin, wo ich sagen muss, die finde ich gar nicht so schlecht. Es gibt, ja, eigentlich wie gehabt, eine Aktionsphase, eine Schattenphase, ähnlich wie bei Willen des Wahnsinns. Es gibt dann noch eine Erholungsphase, wo man sein Kartendeck zurücksetzt, wo die Fertigkeiten drin sind. Aber sonst ist es recht ähnlich. Man erkundet in der Aktionsphase auf dem Spielbrett dann die Bereiche, interessante Orte, also Dinge, mit denen man interagieren kann oder auch bedrohliche Bereiche und Gegner. Interagiert wird über die App. Wie bei Willen des Wahnsinns hat man zwei Aktionen. Bewegen kann man sich wie gehabt zwei Felder weit und man darf seine Bewegung unterbrechen, um mit etwas zu interagieren oder zu kämpfen, also alles wie gehabt. Der Kampf an sich spielt in meinen Augen eine bisschen größere Rolle. Man hat auch seine Waffen, die man upgradet und man hat recht viele Gegner, gerade auch am Anfang hat man mehr Gegner als einem lieb ist in der Kampagne. Möchte man kämpfen, ja, oder muss man irgendeine Probe bei einer Interaktion ablegen, dann muss man einen Test bestehen. Man hat 5 Fertigkeits- oder 5 Attribute wie Wille oder Weisheit, ne, oder Beweglichkeit. Und jeder Test hat eben so eins dieser Attribute, die er abfragt. Wenn man so einen Test bestehen will, ja, sagen wir mal, ich muss jetzt einen Beweglichkeitstest 2 bestehen. Ich habe 4 Beweglichkeit, dann nehme ich meinen Fertigkeitenstapel, lege von oben 4 Karten ab. Und die Karten haben dann oben links ein Symbol, also entweder kein Symbol, das war natürlich nichts, oder einen Erfolg oder eine Inspiration. Ein Erfolg ist ein Erfolg. Und eine Inspiration ist so das Äquivalent zu Hinweisen bei Willen des Wahnsinns. Man kann dann Inspiration ausgeben, um diese auf der Karte dann auch zu einem Erfolg werden zu lassen. Das ist alles ähnlich. Aber auf jeden Fall, genau, drehe ich eben so viele Karten um, wie mein Attributswert ist. Und bestehe dann eben über die Erfolge die Probe. Also es wird nicht gewürfelt. Anstatt zu würfeln, dreht man hier eben seine Karten um. Genau, das ist so ein bisschen eine Neuerung, die, finde ich, ganz gut funktioniert. War nicht schlecht. Also man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber mit der Zeit bekommt man dann einen Dreh raus. Und verdient sich dann eben auch mit der Zeit und im Laufe der Kampagne durch Erfahrungspunkte bessere Fertigkeiten, die man dann in seinen Fertigkeitsstapel legen kann. So die Besten haben zum Beispiel oben noch einen Erfolg mit drin oder haben eben sehr starke Fertigkeiten aufgedruckt, die man auslösen kann, wenn man diese Fertigkeit dann einsetzt oder vorbereitet hat. Hier kommt die Erholungsphase ins Spiel. Da darf man eine Fertigkeit vorbereiten, das heißt, man legt sie dann vor sich hin und dann zählt nicht mehr, ob oben Erfolg oder Inspiration oder nichts mehr ist, sondern dann zählt der Text, der auf der Fertigkeit drauf ist. Und den darf man dann im Lauf seines Zuges eben verwenden. Da stehen dann Dinge drin wie, du machst 2 extra Schaden oder so. Genau. Das heißt, bei den Tests, wenn man die Karten umdreht von seinem Stapel, zählen nur die Symbole oben links. Ansonsten, wenn man sie vorbereitet hat, eben der Text auf der Fertigkeitskarte. Ja, es gibt auch Gegenstände und Schmuckstücke, welche einen besonderen Boni verleihen, die immer vor einem liegen sozusagen, welche im Laufe der Kampagne auch besser werden. Na, und nach der Aktionsphase kommt dann die Schattenphase, da passieren dann die bösen Dinge, man wird angegriffen, man ja, kriegt Angst oder was auch immer. Da versucht er eben einem das Spiel Stöcke durch die Beine zu werfen hier. Genau, und in der darauffolgenden Erholungsphase setzt man dann seinen Fertigkeitsstab wieder zurück, darf dann die Fertigkeiten wie gesagt vorbereiten und dann geht es mit der nächsten Aktionsphase weiter. Ja, die Kampagne an sich, wie gesagt, besteht aus 11 Szenarien. Man spielt entweder auf dieser Weltkarte mit diesen kleinen Platten oder eben dieser kleinen Kampfarena bestehen aus 2 Platten. Man muss sagen, die meisten Szenarien spielen sich doch recht ähnlich. Ja. Da hat Willen des Wahnsinns doch ein bisschen mehr Abwechslung geboten, weil, also die sind einfach immer recht ähnlich aufgebaut und man nutzt ja auch fürs Spielbrett die gleichen Karten. Ne. Klar ändern sich Nuancen, aber so krass unterschiedliche Szenarien wie bei Willen des Wahnsinns gibt es dann doch nicht. Dafür sind eben die Charaktere besser ausgefüllt. Man, wie gesagt, man entwickelt diese weiter und hat dadurch eine stärkere Bindung zu denen. Das Kampagnenmanagement an der App ist sehr gut. Und die Geschichte insgesamt über die Kampagne ist in Ordnung, würde ich sagen. nichts weltbewegend Fesselndes. Ja. Im Wesentlichen am Anfang verfolgt man Räuber und deckt dann eine Verschwörung auf, die man verhindern muss. Ja, sie ist spannend genug, dass man dranbleiben möchte. Also ich möchte jetzt tatsächlich, wenn ich in Szenario 9 oder 10 bin, wissen, wie geht es jetzt zu Ende. Ja. Also wird auch gegen Ende in meinen Augen spannender. Am Anfang ist es ein bisschen Standard. Ja, such die Räuber und jag sie. Fantasy-Geschichte. Aber gut, also insgesamt in Ordnung. Aber es bin mal gespannt, was in Erweiterungen kommt. Die Spielfiguren sind, finde ich, auch ein großer Pluspunkt, wobei die ähnlich schön sind wie bei Willen des Wahnsinns. Einfach sehr schöne, unbemalte Plastikfiguren, die man anmalen kann, wenn man dazu Lust hat. Davon sind recht viele Figuren in der Box tatsächlich. Also ich denke, hier ging ein Großteil des Budgets drauf. Man hat recht viele Gegner. Der Kampf ist, wie gesagt, ja ein bisschen stärker im Fokus hier. Von daher gibt es auch recht viele Gegner, mit denen man sich hier beschäftigen kann. Aber wie gewohnt finde ich ein hohes Niveau dieser Plastikfiguren sehr schön gemacht. Noch als letztes vielleicht zum Schwierigkeitsgrad. Ich würde sagen, das Ganze ist durchaus knackig. Vor allem zu Beginn der Kampagne. Da ist man eben noch mit seinem Helden recht rudimentär unterwegs, konnte noch nichts upgraden. Aber die Gegner hauen einen dann doch schon ganz schön zusammen. Ja, also vor allem zu Beginn der Kampagne sehr, sehr knackig. Wenn man dann seinen Charakter weiterentwickelt, dann wird es, finde ich, einfacher. Also ich spiele jetzt in einer laufenden Kampagne gerade Legolas und sobald sein Bogen einmal geupgradet ist, dann werden Gegner fast schon trivial. Oder Gegnergruppen, sagen wir es so. Hintergrund ist der, Gegnergruppen tauchen öfters mal auf und bestehen eben aus mehreren Gegnern. Normalerweise muss man einen Gegner nach dem anderen eben kaputt kloppen. Und es kann schon Zeit kosten. Und im späteren Spielverlauf kriegt Legolas einen Bogen, der Spalten hat. Spalten ist so ein Merkmal des Bogens und bedeutet einfach, anstatt immer nur einen Gegner anzugreifen, greift Legolas alle Gegner gleichzeitig an und macht an jedem vollen Schaden. Das heißt, anstatt nur einen zu töten, tötet man einfach alle vier aus der Gruppe oder alle drei. Und das ist schon sehr stark. Und dann werden diese Kämpfe auch schon deutlich einfacher. Fast schon zu einfach, wenn man ehrlich ist. Genau, also der Schwierigkeitsgrad zu Beginn der Kampagne wirklich knackig. Ich finde, gegen später nimmt es ein bisschen ab. Ja, was ist das Fazit zu Reise durch Mittelerde? Also, ich würde sagen, eine etwas kampflastigere Alternative zu Willen des Wahnsinns, wenn man wirklich nach diesem Spielprinzip, dass man etwas eine Karte aufdeckt, interagiert und mit einer App zusammenspielt, ja, wenn man das mag, dann ist es wirklich eine schöne Alternative, aber eben ein bisschen kampflastiger. Die einzelnen Szenarien sind vielleicht nicht ganz so spannend. Ja. Schon spannend, das möchte ich jetzt nicht schlecht reden, aber Willen des Wahnsinns hat manchmal wirkliche Knaller dabei. Also die Flucht aus Innsmouth ist einfach ein Szenario, an das werde ich mich noch lange, lange erinnern, weil es so cool war. Das fehlt jetzt ein bisschen. Das Spielbrett ist eben entsprechend ein bisschen eintönig, weil es immer die gleichen Platten sind, die man verwendet, 11-mal. Ja. Dass es eine Kampagne gibt, finde ich super, so eine zusammenhängende Geschichte zu erleben. Das hätte ich mir tatsächlich auch für Willen des Wahnsinns gewünscht. Das hätte ich super cool gefunden. Das gibt es jetzt hier. Und auch die Charaktere sind super gemacht. Also sie sind wirklich einzigartiger gestaltet. Und eben, man entwickelt sie weiter, was Tolles. Und auch spielmechanische Neuerungen, wie dass man jetzt Tests besteht, ohne dass man ständig würfeln muss, sind eine interessante Alternative, finde ich, die gut funktioniert. Ja, also für alle, die nach einem Spiel wie Willen des Wahnsinns hungern, eine interessante Alternative. Falls man sich eben mit der Welt von Tolkien anfreunden kann und das Szenario von der Herr der Ringe mag. Also es ist natürlich mehr Fantasy als Lovecraft auf jeden Fall und damit muss man eben ein bisschen was anfangen können. In meinem Fall kein Problem, ich liebe die Filme, ich liebe die Bücher und dementsprechend finde ich die Spielwelt cool, also mir gefällt es. Was man natürlich auch noch sagen muss, man sollte halt eben auch Zeit für eine Kampagne mitbringen, möglichst in gleicher Spielerkonstellation. Wenn man einzeln spielt, natürlich kein Problem, aber man schafft das ganze Spiel nicht in einem Abend. Man schafft es auch nicht in zwei Abenden. Man muss sich schon 3-4 Abende mal Zeit nehmen, um hier die gesamte Kampagne durchzuspielen. Und das sollte dann möglichst halt eben auch in gleicher Spielerkonstellation sein. Das heißt, man muss hier ein bisschen eine Gruppe finden, die auch Zeit mitbringt für das Spiel. So, aber auch sehr gut spielbar, also ist gar kein Problem. kann man super machen. Ja, wie viel, also um noch so eine Wertung reinzubringen, insgesamt würde ich jetzt eine 7 von 10 Punkte geben als Wertung. Ganz perfekt ist es nicht. Ich denke, ich habe jetzt die Punkte klar gemacht mit dem Spielbrett, mit den Szenarien. Ja, also 7 von 10 ist vielleicht besser, als es klingt. Ja? Also soll nicht, ich will es nicht schlecht reden, es macht mir wirklich Spaß. Ich spiele es sehr gerne. Aber es hat schon seine Schwächen, kann man nicht anders sagen. Ich bin gespannt, wie es mit der Erweiterung wird. Die habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert. Worauf ich vielleicht hätte noch eingehen sollen, wäre der Preis von dem Ganzen. Also ein billiger Spaß ist es nicht. Wahrscheinlich durch die ganzen Figuren ist es schon recht teuer. Also ich glaube, das Grundspiel bewegt sich so um die 80 bis 100 Euro. Die muss man schon investieren wollen. Und die Erweiterungen, also die großen Erweiterungen, bewegen sich eben auch in dem ähnlichen Bereich, so zwischen 60 und 100 Euro. Ich glaube, je nachdem, wo man schaut. Weil für unter 70 habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Also ist schon knackig, ist schon knackig. Das Geld muss man schon investieren wollen. Und wahrscheinlich, ja, ich versuche es gerade zu vergleichen, mir jetzt mit der neuen Kampagne, die scharlachroten Schlüssel, ne, die wird auch 70 Euro kosten. Hat man jetzt mehr oder weniger Spielspaß für den gleichen Preis? Wahrscheinlich, eine schwierige Frage. Wahrscheinlich ähnlich viel, ne? Ja, also man kriegt schon was für sein Geld, aber es ist natürlich trotzdem eine Investition. Ja, es ist jetzt kein 20 Euro Schnäppchen, dass man sich einfach so mal gönnen kann, sondern wenn man die 100 Euro ausgibt, dann ist das schon ein Commitment. Genau. Also, ja, das wollte ich euch mal vorstellen. Falls ihr doch, auch, wie ich, hungrig auf die Willen des Wahnsinns seid, aber irgendein Futter braucht, um diesen Hunger zu stillen, dann kann ich der Herr der Ringe Reise durch Mittelerde tatsächlich empfehlen. Es ist, wie gesagt, nicht 1:1 das Gleiche. Ich denke, das ist klar geworden. Aber es geht in eine ähnliche Richtung und macht auch Spaß. Genau. Ja, das war der kleine Ausflug aus Arkham nach Mittelerde. Ich hoffe, hat euch gefallen. Nächstes Mal besuchen wir natürlich wieder Arkham. Das ist ja klar. Ja, ich wünsche euch noch eine super Zeit. Schaut rein auf aktenzeichen-arkham.de. Schreibt mir eure Meinung auf aktenzeichen@gmail.com. Natürlich, also wie gesagt, schreibt mir bitte eure Meinung zu den Playthroughs oder zu dem aktuellen Playthrough mit Diana. Hättet ihr irgendwann mal wieder Lust auf sowas? Das würde mich wirklich interessieren. Und wie könnte es angenehmer für euch gestaltet sein? Weil, ich meine, die Zuschauerzahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Also, wenn es mir nur um die gehen würde, hätte ich es nicht machen dürfen. Aber ich wollte es einfach mal durchziehen. Aber vielleicht habt ihr ein paar Tipps, was man besser machen kann. So, jetzt aber wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß beim Spielen, egal ob der Herr der Ringe oder Arkham Horror. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Ermittlungsleiter Chris.